Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Guten Morgen nochmal von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ich wieder mal hier sein darf bei euch. Ja, ich habe heute ein Kapitel mitgebracht, das ihr sicherlich kennt, inhaltlich. Aber ich würde es euch gern vorlesen. Es ist ein recht langes Kapitel. Ich lasse ein paar Verse weg, auf die es mir dann nicht so ankommt. Aber der Text ist trotzdem etwas umfangreicher, aber ich habe da echt Probleme, irgendwas davon wegzulassen oder noch mehr wegzulassen. 1. Samuel 17. Davids Sieg über Goliath steht da bei mir drüber. Ich lese euch das mal vor nach der Elberfelder Übersetzung. 1. Samuel 17. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho in Juda und lagerten sich bei Ephes-Damim zwischen Socho und Aseka. Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintental. Und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnung auf. Und die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gath. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze. Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Kurzschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte: Ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. David nun war der Sohn jenes Ephraititers von Bethlehem in Juda mit Namen Isai, der 8 Söhne hatte. Und der Mann war in den Tagen Sauls schon zu alt, um unter den Männern mitzukommen. Die 3 ältesten Söhne Isais aber waren mit Saul in den Krieg gezogen. Die Namen seiner 3 Söhne, die in den Krieg zogen, waren Eliab, der Erstgeborene, und der 2. Abinadab und der 3. Schammah. Und David war der Jüngste, und die 3 Ältesten waren Saul gefolgt. David aber ging ab und zu von Saul weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin, 40 Tage lang. Isai aber sagte zu seinem Sohn David: Nimm doch für deine Brüder dieses Ephah geröstete Körner und diese 10 Brote und bring sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 Stücke Weichkäse bring dem Obersten über 1000 und erkundige dich, ob es deinen Brüdern gut geht. Und bring ein Pfand von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel stehen im Terebintental im Kampf mit den Philistern. Da machte sich David des Morgens früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Er nahm und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte, und kam zum Lagerplatz. Als das Heer aber in die Schlachtreihe ausrückte, erhoben sie das Kampfgeschrei. Und Israel und die Philister stellten sich auf, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. David ließ sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief in die Schlachtreihe. und er kam und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer herauf mit Namen Goliath, der Philister von Gat, aus den Schlachtreihen der Philister, und redete dieselben Worte. Und David hörte es. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Ich lasse mal ein paar Verse weg und mache in Vers 32 weiter. Und David sagte zu Saul: Niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David: Du kannst nicht mit diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein junger Mann, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul: Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob es sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagte zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf seinen Kopf und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul: Ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war, und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David: Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet. Denn des Herrn ist der Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus, und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein, und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister, und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand, und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Ja, was für eine Geschichte. Ist doch so eine Geschichte, die wir lieben. Na, wenn der David den Goliath besiegt, wenn der Kleine den Großen überwindet. Das sind doch die Geschichten, die wir gerne hören. Ja, Ich habe das auch mal erlebt, dass ein David einen Goliath besiegt hat. Das ist jetzt 41 Jahre her, 1984 war das. Birgit und ich, wir kommen aus einer Stadt, die heißt die Fünftälerstadt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Geislingen an der Steige, am Fuß der Schwäbischen Alb. Ne? Also da gab es auch ganz viele Täler. Und in einem von diesen Tälern, in dem Eibacher Tal, da gab es ein Stadion. Und in diesem Stadion, da fand ein legendärer Kampf statt, nämlich im DFB-Pokal, der Hamburger SV gegen den SC Geislingen. Man muss ja jetzt immer eine Triggerwarnung rausschicken, wenn jemand HSV-Fan ist, vielleicht kurz weghören. Ja, ich war 13 Jahre alt, ich war voll begeistert. Da kam diese Mannschaft aus der Metropole Hamburg angefahren. Wir haben so diesen Mannschaftsbus gesehen, wie der ankam. Und diese Hamburger Spieler, die stiegen aus, ne? Alle so lässig. Und die wollten natürlich diese komischen Typen aus der Provinz da kurz erledigen und dann wieder in die nächste Runde gehen vom DFB-Pokal. Ja, man muss dazu sagen, der HSV, ne, der ist jetzt in der zweiten Liga. Vielleicht steigt er auf. Damals war das wirklich die Top-Mannschaft in Deutschland. In den beiden Jahren davor waren die Deutscher Meister. Und sie hatten im Vorjahr quasi die Champions League gewonnen. Damals hieß es noch anders. Europapokal der Landesmeister. Ne? Also es war die Mannschaft in Deutschland, gespickt mit Nationalspielern. Der Trainer Ernst Happel, vielleicht noch ein Begriff. Uli Stein im Tor, Manfred Kals mit der Bananenflanke, Wolfram Wuttke, Felix Magath, Wolfgang Rolf, das waren damals Leute, die kannte man alle aus dem Fernsehen. Und die kamen in unser kleines Kaff ins Eibacher Tal und ja, forderten diesen David heraus. Sie dachten eigentlich, das ist eine reine Formsache, ne, gegen diese Drittligisten damals. Aber es kam ganz anders. In der ersten Halbzeit, in der 29. Minute, fiel das 1:0 für Geislingen. Ne? Wer hätte das gedacht? Das hat die Hamburger noch nicht groß geschockt. Die haben da routiniert ihr Ding runtergespielt. Ne? Die waren natürlich technisch, athletisch, haushoch überlegen gegenüber diesen Amateuren. Die haben da ihre Sachen lässig gespielt, hatten sicherlich auch mehr Ballbesitz, aber das Tor ging nicht rein. Tor ging nicht rein. Und in der 71. Minute, was passierte da? Es fiel das 2:0 für den SC Geislingen. Unglaublich. Die Geislinger haben sich in jeden Schuss der Hamburger reingeworfen. Ich sehe das noch vor mir, die hatten teilweise blutige Knie, weil sie so ständig sich irgendwie hingeschmissen haben. Ein unglaublicher Kampf. Und am Ende lag der Goliath am Boden und der David hatte gewonnen. Ich werde das nie vergessen und alle, die dabei waren, werden sicherlich das auch nicht vergessen. Und ich bin sicher, die Leute damals, vor 3000 Jahren, die das mitbekommen haben, als der David den Goliath besiegt hat, die werden das auch niemals vergessen. Und dieser Kampf damals lief ja ganz anders ab als ja, im Eibacher Tal. Es war ja gar kein richtiger Kampf. Es ging nicht stundenlang hin und her. Der David hat den Goliath, diese Kampfmaschine, besiegt, ja, mit einer Schleuder und ja, mit so einem kleinen Stein hier. Es ging ganz ohne Kampf. Die Philister waren damals ein heidnisches Volk, das lebte in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Volk Israel. Und diese beiden Völker, die hatten ständig miteinander zu tun. Als das Volk aus Ägypten ausgezogen ist, machten die extra einen Umweg, um nicht diesen Philistern zu begegnen. dann in der Richterzeit spielten die Philister ständig eine große Rolle. Im 1. Samuel-Buch lesen wir auch in den Kapiteln vorher relativ viel über die Philister. In Kapitel 4 bis 6 lesen wir, wie die Philister das Volk Israel vernichtend geschlagen haben und sogar die Bundeslade rauben konnten. Na, man stelle sich vor, so das Heiligtum, das größte Heiligtum der Israeliten war in der Hand der Feinde. Die haben das dann bald bereut mit der Bundeslade, haben die freiwillig wieder hergegeben. Der Herr hat sie wirklich dafür bestraft. In 1. Samuel 13 lesen wir, dass die Philister den Israeliten haushoch überlegen waren, was so Waffentechnik angeht oder Metallbearbeitung. Also wir lesen da zum Beispiel, es war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden, denn die Philister dachten, wir wollen nicht, dass die Hebräer sich Schwert oder Speer machen. Und ganz Israel musste zu den Philistern hinabziehen, jeder um seine Pflugschar und seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen. Ein Kapitel später, in 1. Samuel 14, werden die Philister trotzdem vom König Saul besiegt. Und jetzt sind wir im 17. Kapitel und da fordern die Philister wieder einmal die Israeliten heraus. Es war also nicht so wie damals im Eibachertal, dieses einmalige Zusammentreffen zwischen dem HSV und dem SC Geislingen. In diesem Fall war es wirklich so, man kannte sich bereits. Man hat ständig miteinander zu tun gehabt in der Vergangenheit. Die beiden Heere versammeln sich, die Philister auf der einen Seite des Tales, die Israeliten auf der anderen Seite. Aber es kommt nicht zur Schlacht. Keiner wagt so den ersten Schritt, keiner wagt den ersten Angriff. Und vielmehr ist es eben so, dass dieser Vorkämpfer, ne, dieser Goliath hervortritt und jetzt einen Kampf Mann gegen Mann fordert. Und die Israeliten, die hatten die Hosen gestrichen voll, als sie diesen riesen Kerl sahen. Mit seinen unglaublichen Waffen. Da war keiner bereit, sich von dieser Kampfmaschine massakrieren zu lassen. Ne? Und er kam und verhöhnte die Israeliten, ne, weil denen schon die Knie schlotterten vor lauter Angst. Und das macht er nicht nur an einem Tag. 40 Tage lang, morgens und abends, zieht er seine Show ab. Und jetzt geschieht ja was Unglaubliches. Isai, dessen drei ältesten Söhne eben auch dabei waren bei diesen Kampfreihen Israels, der schickt jetzt seinen jüngsten Sohn, den David. Der schickt ihn zu seinen Brüdern, um denen quasi einen Vesper vorbeizubringen und mal zu schauen, wie es dem geht. Ja? Und jetzt bekommt der David mit, was hier jeden Tag abläuft. Der Goliath, dieser Vorkämpfer, der spult wieder sein übliches Programm ab und er wird eben nicht müde, sich lustig zu machen über die Hasenfüße auf der anderen Seite des Tales. Aber diesmal heißt es in Vers 23, und David hörte es. Akustisch hat er genau das Gleiche gehört, was die anderen Israeliten gehört haben die letzten 40 Tage. Aber David hat begriffen, dass Goliath nicht nur das Volk Israel verhöhnt, sondern dass er den lebendigen Gott verhöhnt. Denn dieser Gott hat ja mit Israel einen Bund geschlossen. Und nur David zieht eben aus dieser Verhöhnung Gottes jetzt den Schluss, dass es Zeit zum Handeln ist. Und er sagt eben zu Goliath, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. David weiß, dass der Herr auf seiner Seite ist, weil es hier um die Ehre Gottes geht. Und David besiegt diesen Goliath ohne große Mühe. Ein Stein genügt. Ja, ich habe mir auch überlegt, wenn 1. Samuel 17 so ein Drehbuch wäre, ne, da würde ja jeder Regisseur die Krise kriegen. Ne? Man kann doch diese Kampfszene nicht so schnell abhandeln. Da muss es doch hin und her gehen, stundenlang. Ne? Und am Ende ist David völlig entkräftet und fertig und hat doch glücklich diesen Goliath besiegt. Aber so war es halt nicht. Ne? Es war nur dieser eine Stein, der hat die Sache erledigt. Ja, David ist ja in vielerlei Hinsicht ein Typus, ein Modell für unseren Herrn Jesus. Und auch Jesus wird einmal ja, so einer Art Goliath gegenübertreten. Aber dieser Goliath ist viel schlimmer als unserer hier in 1. Samuel 17. Es ist nämlich der Antichrist, der mit großer Macht auftreten wird und der sich mit den Königen der Welt verbünden wird. Und wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, dann wird er auf diesen Antichrist und sein riesiges Heer treffen. Aber auch hier wird es zu keinem Kampf kommen. Wir lesen in 2. Thessalonicher 2, Vers 8, dass der Herr Jesus ihn beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes. Da genügt nur ein Hauch aus dem Mund unseres Herrn, ja, um diesen Goliath hoch 10 ne, zu besiegen. Ja, und bei diesem Text, da ist mir eben dieses Detail aufgefallen, nämlich die 5 Steine, die David aus dem Bach holte. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Warum 5 Steine? Ja. Warum sind es nicht 3 oder 8? Warum sind es 5? 5 Steine kann man in eine Hand nehmen. Für den weiteren Verlauf der Geschichte spielen ja diese 5 Steine überhaupt keine Rolle. Ne? Der Goliath wurde ja gleich mit dem 1. Stein ausgeschaltet. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie kann das sein, dass dieses kleine Detail mit diesen 5 Steinen, dass dieses kleine Detail überliefert wird, ne, über diese ganze Zeit von diesem Ereignis von vor 3000 Jahren. Und ich glaube ja nicht, dass es Zufall ist, sondern ich glaube, dass Gott wollte, dass wir dieses Detail erfahren. Aber was will er uns damit sagen? Ja, überhaupt glaube ich, dass dieses 17. Kapitel des 1. Samuel-Buches ja nicht nur eine historische Begebenheit beschreiben möchte, sondern Gott will uns hier, so wie wir hier sind, heute Morgen mit dieser Geschichte etwas sagen. Er will uns etwas sagen, ja, für die Kämpfe, die wir im täglichen Leben bestehen müssen. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass jeder von euch ja, so einen Riesen kennt, gegen den er kämpfen muss. So einen scheinbar übermächtigen Gegner. So ein Scheusal, das jeden Tag aufs Neue in Erscheinung tritt und es uns demütigen und klein machen möchte. Der sich über unseren Glauben lustig macht. Der dir einreden möchte, dass dein Glaube ja eigentlich nur ein Hirngespinst ist, dass es Gott nicht wirklich gibt oder dass er nicht wirklich helfen kann. Ja, dieser Riese, das kann ein anderer Mensch sein, das kann ein Umstand sein, eine Krankheit, eine große Not. Es kann vielleicht auch die Mehrheit in unserem Land sein, die sich um Gott überhaupt nicht schert. Und der Riese, der kann auch in dir selber stecken. Deine Schwächen, die dich echt zur Verzweiflung bringen, und deine Gedanken, die deinen kleinen Glauben ins Wanken bringen möchten. Ja, ich denke, du weißt, wo dein Goliath steht und wo dein Socho in Juda liegt und an welcher Stelle dein Goliath ja, dich immer und immer wieder klein machen möchte. Und noch schlimmer, deinen Gott klein machen und verhöhnen möchte. Denn wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat Gott ja auch mit dir einen Bund geschlossen und hat dir unfassbare Verheißungen gegeben. Und wenn irgendetwas oder irgendjemand dir diese Verheißungen streitig machen möchte, sie dir ausreden möchte, ja, dann passiert wieder das, dass Goliath seine Show abzieht. Die Bibel macht uns da ja nichts vor. Wir stehen als kleine Davids im Kampf. Und zwar im Kampf gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, heißt es in Epheser 6, Vers 12. Aber wir wissen halt auch, dass hinter uns eine größere Macht steht. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Herr der Herrscharen, der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und wir wissen, wie es im Römerbrief ja steht, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und als kleine Davids werden wir selig gepriesen in Matthäus 5, Vers 3, wo es heißt, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Oder wie es in einer neueren Übersetzung heißt, wie glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Das ist quasi die Überschrift über der Bergpredigt und es sollte auch die Überschrift über jedem Christenleben sein. Da steht jetzt also dieser mächtige Goliath. Der ist riesig, 6 Ellen und eine Spanne groß, also ungefähr 3 Meter. Und seine Ausrüstung erst. Er hat einen bronzenen Helm auf seinem Kopf, war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schegel Bronze, also 50, 60 Kilo. Er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen, ein bronzenes Kurzschwert auf seiner Schulter und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen, also 6-7 Kilo etwa. Und dann erfahren wir noch in Vers 45, dass er ein Langschwert trug. Goliath ist also ungefähr 6 Ellen groß und er ist sechsfach bewaffnet oder ausgerüstet. Und ihm gegenüber steht jetzt der kleine David mit seiner Schleuder und mit seinen 5 Steinchen in der Hirtentasche. Also ein Kampfpanzer gegen einen völlig ungeschützten Hirtenjungen. Ja, schon diese Zahl 6, die bei Goliath öfter auftaucht, die zeigt sein widergöttliches Wesen. Die Zahl 6 deutet in der Bibel häufig auf Feindschaft gegen Gott hin und auf Gericht. So heißt es zum Beispiel, als Jesus am Kreuz hing, da kam um die 6. Stunde eine große Finsternis über das ganze Land. Und die Zahl des Tieres, also des Antichrists, in Offenbarung 13, Vers 18, ist ja die 666, dreimal die 6. Auf der einen Seite steht also diese widergöttliche Macht, die scheinbar haushoch überlegen ist. Und auf der anderen Seite, ja, die 5, ne? Die 5 Steinchen, schon mathematisch weniger als die 6. Hier steht der Mensch, der scheinbar völlig unzureichend ausgestattet ist, um in diesem Kampf zu bestehen. Der Mensch, der völlig auf die Gnade Gottes angewiesen ist und der nur dann den Sieg davonträgt, wenn Gott sich seiner erbarmt. Ja, diese unzureichenden Mittel des Menschen, die zeigen sich zum Beispiel auch in den 5 Broten, mit denen 5000 Männer gesättigt werden sollten. Aber mit Jesu Hilfe werden alle satt und es bleiben am Ende noch 12 Körbe mit Brot übrig. Ja, da zeigt sich einfach ein biblisches Prinzip. Jesus weist die ärmlichen Mittel nicht zurück, die wir ihm anbieten können. Unsere kleine Kraft, unsere schwache Liebe, unsere wenigen Talente, unser schwacher Charakter, unsere geringen finanziellen Möglichkeiten und so weiter und so fort. Er benutzt diese geringen Mittel, um daraus etwas Wunderbares zu schaffen. Wir müssen sie ihm nur zur Verfügung stellen. Wir müssen ihm das zur Verfügung stellen, was wir zu bieten haben, auch wenn das nicht viel ist. Am Teich Bethesda gab es 5 Säulenhallen. Das lesen wir in Johannes 5. Und in diesen Hallen, heißt es, lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen. Es waren 5 Hallen voller Elend und Krankheit. Und ja, jeder Einzelne in diesen Hallen war austherapiert. Er hoffte nur noch auf ein Wunder. Jeder Einzelne wusste, dass er auf göttliche Hilfe komplett angewiesen ist und dass er aus eigener Kraft diese Hallen nicht mehr verlassen kann. Ja, diese 5 Hallen, die stehen eigentlich für die ganze Menschheit, die sich nicht selber erlösen kann, sondern die auf einen Erlöser und Heiland angewiesen ist. Und Bethesda heißt ja nicht zufällig Haus der Gnade oder Haus der Barmherzigkeit. Noch eine Sache mit der 5. In der Gemeinde gibt es ja 5 Dienste, 5 Gnadengaben in Epheser 4. Gott hat, heißt es dort, die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, als Evangelisten, als Hirten und als Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also Gott begabt schwache Menschen und setzt sie auf 5-fache Weise ein, damit die Gemeinde immer mehr zu Jesus Christus hinwächst und ihm immer ähnlicher wird. Ja, diese 5 Dienste, die erscheinen uns ja manchmal ganz ärmlich und fehlerhaft und unzureichend. Aber mit Gottes Hilfe dienen sie eben dazu, das Reich Gottes zu bauen. Also diese Zahl 5 hat mit zweierlei zu tun. Auf der einen Seite mit der völligen Unzulänglichkeit des Menschen, mit seiner Bedürftigkeit. Er ist ganz auf Gott angewiesen. Und auf der anderen Seite mit der Gnade Gottes. Diese beiden Dinge stecken hinter der 5. Ja, was können wir tun, wenn wir jetzt morgen wieder unserem persönlichen Goliath gegenübertreten müssen? Wenn unsere körperlichen oder seelischen Schmerzen unerträglich sind? Wenn wir Zweifel bekommen, ob Gott helfen kann? Ja, wenn wir angefochten sind? Wenn wir an uns selber verzweifeln? Wenn uns der Teufel fertig machen will? In Vers 38 und 39, da wird beschrieben, wie es nicht geht. Da heißt es, und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Ja, der Saul, der hat es gut gemeint. Er ist ja ein erfahrener Kriegsherr. Der wollte den David gut ausrüsten für seinen Kampf. Aber letztlich sind es untaugliche Waffen, die er dem David da umhängt. David kann sich darin kaum bewegen. Ja, die menschliche Vernunft, die handelt so, wie es Saul tut. Der Saul, der geht so nach den anerkannten Regeln der Kriegskunst vor, so wie man das halt immer macht. Aber für David passt diese Bewaffnung einfach nicht. Und David weiß, dass er damit den Riesen nicht besiegen kann. Aber er weiß eben, was er braucht und was zu ihm passt. Und er legt eben ab, was ihm die menschliche Vernunft und die kriegerische Erfahrung auferlegen möchte. Und ich finde, es sollte auch uns ein Vorbild sein für unsere Kämpfe. Wir sollten uns nicht belasten mit Waffen, die uns nur einschränken. Es ist sicher gut, den Ratschlag von Menschen anzuhören und vielleicht auch anzunehmen. Aber die Mittel, die uns empfohlen werden, die sollten wir da immer kritisch prüfen. Was für andere gut ist, was sich bei anderen bewährt hat, das muss nicht unbedingt für uns gut sein. Ja, was tat David stattdessen? David nahm seinen Stab in seine Hand, wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Was heißt es für unsere geistlichen Kämpfe? 3 Punkte dazu. Erstens, wir können den Kampf annehmen. Wir brauchen nichts verdrängen oder beschönigen. Wir kennen die Stärke des Gegners, aber wir können ihm furchtlos entgegentreten. Und zwar aus einem Grund. Psalm 93, Vers 4. Denn mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser, wuchtiger Brecher des Meeres, mächtiger ist der Herr in der Höhe. Der zweite Punkt. Wir benutzen die Mittel, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, auch wenn sie uns völlig unzureichend vorkommen. Wir nehmen unsere persönlichen 5 Steine an uns und sind bereit, sie im Kampf einzusetzen. Gott wird uns mit dem ausstatten, was wir für unseren Kampf brauchen. Auch wenn die Welt unsere Mittel und unsere Möglichkeiten als gering einschätzt, kann Gott sie doch in Stärke verwandeln und Wunderbares damit tun. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, schreibt Paulus in 2. Korinther 12, Vers 10. Und einen Vers vorher heißt es, und er, also Gott, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nunmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Ja, nimm deine 5 Steine, die von der Welt verachtet werden als völlig unnütz und die dich doch unsagbar stark machen. Was könnten das für Steine sein? Das Gebet vielleicht. Oder die Gemeinde, die Gemeinschaft. Na, wie schön, dass ihr euch hier angeschlossen habt. Das ist wirklich eine gute Sache, ein gutes Mittel, auch wenn man in Anfechtungen kommt zum Beispiel. Was können weitere Steine sein? Das Lesen in Gottes Wort, die stille Zeit, das Vertrauen auf Jesus, auf sein Kreuz und auf sein Blut. Denn wir wissen ja, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. 1. Korinther 1, Vers 18. Das sind alles mächtige Waffen, vor denen der Teufel zittert. Und das Dritte, wir dürfen vor allem wissen, dass Gott an unserer Seite kämpft, wenn wir seine Ehre verteidigen. Und wenn wir seinen Willen tun, er ist eben der Herr der Herrscharen und seine Macht ist unbegrenzt. Und deshalb werden wir gewinnen. Und wir dürfen wie David zu unserem Goliath sagen, heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Dieser Sieg wird kommen, aber vielleicht kommt er nicht im Handumdrehen, so wie es damals war bei David. Vielleicht trifft nicht der erste Stein gleich komplett ins Schwarze. Vielleicht dauert es 40 Tage. Und vielleicht dauert es auch 40 Jahre. Aber am Ende werden wir triumphieren. Vielleicht können wir dem Riesen nicht gleich den Kopf abschlagen und ihn für immer und ewig ausschalten. Aber vielleicht genügt es fürs Erste, dass wir diesen Riesen auf ein Normalmaß zurechtstutzen. Vielleicht genügt es, wenn uns dieser Riese nicht mehr so übermächtig vorkommt. Ja, manchmal ist es ja so, dass eine Situation völlig unverändert bleibt, aber dass sich durch das Gebet oder durch eine Ermutigung in Gottes Wort die Sichtweise auf die Situation verändert. So können Riesen gewaltig an Größe verlieren. Ja, und mit unserem Gott an unserer Seite, da können wir ja jubeln oder singen, wie es in Psalm 18 heißt. Ja, du rettest das arme Volk und erniedrigst hochmütige Augen. Ja, du lässt meine Leuchte strahlen. Der Herr, mein Gott, erhält meine Finsternis. Denn mit dir erstürme ich einen Wall und mit meinem Gott überspringe ich eine Mauer. Ja, wir dürfen Gott vertrauen, dass er einen guten Plan für uns hat, einen Heilsplan. Und dass er einen Plan nicht nur für uns persönlich hat, sondern für die ganze Gemeinde und für die ganze Menschheit. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er mit diesem Plan auch an sein Ziel kommt. Er wird seine Verheißungen wahr machen. Auch wenn wir häufig ja, Geduld brauchen, bis wir ein Ergebnis sehen. Das Beispiel für so eine Geduldsprobe ist der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem nach dem babylonischen Exil. So mancher ist daran verzweifelt und hat nicht mehr daran geglaubt, dass der Tempel irgendwann fertig wird. Der Statthalter Zerubabel, der war damals maßgeblich an diesem Wiederaufbau beteiligt. Und dieser Zerubabel, der wird in Sacharja 4, Vers 6 folgendermaßen ermutigt. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und ich finde, es erinnert stark an das, was David in Vers 47 in unserem Text sagt. Diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet. Ach so, der Herr ist es also, der rettet. Nicht David ist der Handelnde, sondern der Herr. In Sacharja 4, Vers 10 heißt es dann weiter, denn wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet? Die werden doch mit Freuden sehen, den Schlussstein in Zerubabels Hand. Den Schlussstein beim Bau des Tempels. Ja, Gott kommt mit seinen Plänen ans Ziel. Mit dem Tempelbau genauso wie mit dem Bau des Reiches Gottes und genauso mit allen Verheißungen, die er dir und mir in seinem Wort gibt. Und Paulus schreibt ja in dem Brief an die Philipper, ich bin guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Ja, dir geht es vielleicht wie mir. Ich spüre in meiner Tasche nur diese 5 Steine und überlege, wozu die eigentlich gut sein sollen. Ich bin doch völlig unbrauchbar für Gott. Ich bin nicht mutig genug, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht redegewandt genug. Ja, und da dürfen wir uns eigentlich sagen, dass Gott es besser weiß. Denn nicht, was ich über mich denke, ist maßgeblich, oder das, was andere über mich denken, ist maßgeblich, sondern allein maßgeblich ist eben, was Gott über mich denkt und was er mir verheißen hat. Und Gott sagt eben, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Jeremia 29, Vers 11. Ja, wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns unfassbar liebt und der deshalb ja, Gemeinschaft mit uns verkorksten Menschen haben möchte. Es war ihm so wichtig, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? fragt Paulus in Römer 8, Vers 32. Du denkst, du hast nur 5 Steine in der Tasche, aber tatsächlich bist du von deinem Vater im Himmel reich beschenkt. Und das, ohne dass du es verdient hättest. Es ist eben pure Gnade. Ja, und wenn du dieses Geschenk noch nicht angenommen hast, die Gelegenheit dazu besteht heute. Ja, du kannst den ganzen Schrott deines Lebens, deine ganzen Sünden, alles, was schiefgelaufen ist in deinem Leben, ans Kreuz bringen. Ja, und es dankbar annehmen, dass Jesus Christus gerade für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Die Rechnung ist bezahlt. Für dich wäre sie eh viel zu hoch gewesen. Im Kolosserbrief heißt es, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Ja, damit hat unser Herr Jesus schon mal den größten Goliath in deinem Leben ausgeschaltet, nämlich deine Schuld und den Tod. Ja, und glaub mir, mit den übrigen Riesen wird er auch fertig. Amen.